Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. So beginnt Psalm 137. Er überliefert uns ein Klagelied. Angestimmt haben es damals die Israeliten in Babylon. Sie trauern über den Verlust ihrer Heimat. Wehmütig denken sie an die alten Zeiten zurück, als die Welt scheinbar noch in Ordnung war. Als sie in dem Land lebten, das Gott seinem Volk versprochen hatte, mit Jerusalem als Hauptstadt und dem Tempel der Wohnung Gottes als Mittelpunkt. Doch dann war im 6. Jahrhundert vor Christus die Katastrophe über sie hereingebrochen. Die Babylonier hatten das Land erobert, die heilige Stadt samt Tempel zerstört und den Großteil des Volkes verschleppt. Nun liegt die alte Heimat in Trümmern und Israel lebt in der Fremde. An den Wassern zu Babel sitzen sie und weinen, wenn sie an Zion gedenken. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte Gott das zulassen, dass sein Volk so hart geschlagen wurde? Sie suchen nach Antworten. Suchen nach Antworten auf ihre drängenden Fragen. Und sie suchen nach einem Schuldigen für ihre missliche Lage. Und je länger diese Zeit des sogenannten babylonischen Exils andauert, umso mehr fühlen sie sich als Opfer. Sie suchen die Ursache für ihre Vertreibung nicht bei sich selbst, sondern bei anderen. Zum Beispiel in der Generation ihrer Eltern. Die sind schuld, sagen sie. Die haben uns die Suppe eingebrockt, die wir jetzt auslöffeln müssen. Wir werden für Fehler bestraft, die begangen haben. Wir werden für etwas bestraft, was wir gar nicht gemacht haben. Das finden wir ungerecht. Und überhaupt, warum lässt Gott das zu? Hat er uns nicht als sein Volk erwählt, uns zu seinen Kindern erklärt? Hat er nicht mit uns einen Bund geschlossen? Warum lässt er uns dann in Gefangenschaft geraten? Was ist das für ein Gott, der so mit uns umgeht? Ja, das Sprichwort stimmt. Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Wir unschuldigen Kinder werden für die Vergehen unserer Mütter und Väter bestraft. Warum? Weil Gott es so will. Also trägt er letztlich die Verantwortung. Ja, ihm verdanken wir das Elend, in dem wir jetzt stecken. Und damit haben sie ihren Schuldigen gefunden, die Israeliten in Babylon. Weil er nicht eingegriffen, weil er die Niederlage nicht abgewendet hat, deshalb machen sie ihn verantwortlich. Er hätte das nicht zulassen dürfen. Und Gott, wie verhält er sich zu diesen Vorwürfen? Die Antwort auf diese Frage finden wir im Predigttext für diesen Sonntag. Ich lese aus dem 18. Kapitel des Buches des Propheten Hesekiel. Des Herrn Wort geschah zu mir: Was habt ihr unter euch im Lande Israels für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Denn siehe, alle Menschen gehören mir. Die Väter gehören mir so gut wie die Söhne, und jeder, der sündigt, soll sterben. Wenn sich aber der Gottlose bekehrt von allen seinen Sünden, die er getan hat, und hält alle meine Gesetze und übt Recht und Gerechtigkeit, so soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Es soll an alle seine Übertretungen, die er begangen hat, nicht gedacht werden, sondern er soll am Leben bleiben, um der Gerechtigkeit willen, die er getan hat. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Und wenn sich der Gerechte abkehrt von seiner Gerechtigkeit und tut Unrecht und lebt nach allen Gräueln, die der Gottlose tut, sollte der am Leben bleiben? An alle seine Gerechtigkeit, die er getan hat, soll nicht gedacht werden, sondern in seiner Übertretung und Sünde, die er getan hat, soll er sterben. Darum will ich euch richten, ihr vom Hause Israel, einen jeden nach seinem Weg, spricht Gott der Herr. Kehrt um und kehrt euch ab von allen euren Übertretungen, damit ihr nicht durch sie in Schuld fallt. Werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Die besiegten Israeliten haben sich so lange eingeredet, unschuldig zu sein, bis sie es selbst glauben. Sie haben sich so lange etwas vorgemacht, bis sie von ihrer Unschuld fest überzeugt sind. Deshalb hält Gott ihnen jetzt den Spiegel vor. Sie sollen die Fehler nicht weiterhin bei anderen suchen, sondern in den Spiegel schauen und sich selbst erkennen. Auch sie haben versagt, nicht nur ihre Vorfahren. Auch sie haben sich von Gott abgewandt und sind eigene Wege gegangen. Auch sie haben lieber auf alles andere vertraut, als auf den Herrn des Himmels und der Erde. Sie haben sich in ihre Ideen verrannt und sind damit gescheitert. Die Verbannung nach Babylonien war kein Schicksalsschlag, der sie getroffen hat, sondern schlicht die Folge ihres verkehrten Tuns. Es musste so kommen. Das dürfen sie nicht anderen in die Schuhe schieben, sondern müssen sich an die eigene Brust schlagen. Sie wollten ihren Weg ohne Gott gehen, ihr Leben meistern. Und deshalb sitzen sie jetzt an den Wassern zu Babel und weinen. Jeder ist verantwortlich für das, was er tut oder unterlässt. Und darum hat auch jeder die Folgen zu tragen, die daraus erwachsen. Und in unserem Predigttext kommt es noch härter. Jeder, der sündigt, soll sterben, sagt Gott. Das klingt so, als wäre damit eine schwere Tür ins Schloss gefallen. Eine Tür, zu der wir keinen Schlüssel haben. Wer kann dann gerettet werden? Ist damit nicht der Weg ins ewige Leben versperrt? Der Eingang ins Reich Gottes für immer verschlossen? Wenn das Gottes letztes, allerletztes Wort gewesen wäre, dann könnten wir jede Hoffnung aufgeben. Denn niemand kann mit Recht von sich behaupten, er sei kein Sünder. Es steckt in uns drin, dass wir nicht nach Gott fragen, sondern unseren eigenen Vorstellungen folgen und selbst verwirklichen wollen. Davon kann sich keiner freisprechen. Im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wir können uns dagegen wehren, wir können uns dagegen empören und stattdessen auf die guten Werke verweisen, die wir getan haben. Wir können sagen, es war doch nicht alles schlecht in unserem Leben, was wir gemacht haben. Wir haben es gut gemeint, wir haben uns bemüht, Gottes Gebote weisen uns den Weg und wir haben uns auch immer wieder an diese Weisungen gehalten. Wir haben anderen Menschen geholfen. Wir lesen in der Bibel, wir holen uns dort Rat für den Weg, der vor uns liegt. Wir glauben an Gott. Wir arbeiten in unserer Kirchengemeinde mit. Doch das alles ändert nichts an der Tatsache, dass wir Sünder sind. Dass wir aus eigenem Antrieb vor Gott nicht bestehen können. Ja, schon allein der Gedanke, wir könnten uns selbst vor Gott ins rechte Licht rücken, schon dieser Gedanke weist uns als Sünder aus. Als solche, die in der Gefahr stehen, uns von ihm loszusagen. Gibt es denn dann überhaupt für uns eine Hoffnung, auf die wir uns freuen dürfen? Eine Hoffnung, die uns ermutigt, meinen Weg zuversichtlich fortzusetzen? Oder ist das Scheitern heute schon beschlossene Sache? Es ist noch nicht aller Tage Abend. In unserem Predigttext heißt es: Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Mit anderen Worten, Gott hat die Tür noch nicht für immer zugeschlagen. Er hält sie weiterhin für uns geöffnet und beschreibt den Weg, der ins Leben führt. Und dieser Weg heißt Umkehr. Bitte wenden Sie jetzt, sagt die Stimme meines Navis im Auto, wenn ich in die falsche Richtung fahre. Umkehren heißt anhalten, wenden und neu anfangen. Nur so erreiche ich mein Ziel, beziehungsweise das Lebensziel, das Gott mir gesetzt hat. Umkehren, auf Gottes Stimme hören und ihm folgen, das ist eine lebenslange Aufgabe. Ich kann niemals sagen, jetzt habe ich es ein für alle Mal geschafft. Solange ich auf meinem Lebensweg unterwegs bin, mache ich Fehler, folge anderen Weisungen und lande auf Abwegen. Das ist auch so, wenn ich mit den besten Absichten ans Werk gehe. Immer wieder sitze ich fest. Es geht nicht weiter. Ich sitze wie die Israeliten damals an den Wassern zu Babel und weine, wenn ich an Zion gedenke. Das heißt, wenn ich meinen verlorenen Chancen hinterher trauere, wenn mir schmerzhaft bewusst wird, was ich verspielt habe, weil ich nicht auf Gott gehört habe. Aber auf der anderen Seite gilt auch, solange ich auf meinem Lebensweg unterwegs bin, darf ich umkehren. Mit Gottes Hilfe kann und darf ich neu anfangen. Dazu ist es nie zu spät. Wenn ich die Hand ergreife, die Gott mir entgegenhält, dann führt er mich auf den Weg zum wahren Leben zurück. In dem Gleichnis, das Jesus uns heute im Evangelium erzählt hat, hören wir, dass wir sogar dann gerettet werden, wenn wir schon selbst gar nicht mehr in der Lage sind, die Hand zu ergreifen, die er uns entgegenstreckt. Er geht uns nach, wie der gute Hirte seinem Schaf, das sich verirrt hat, befreit uns aus den Fesseln, die uns gefangen halten. Hauptsache, wir vertrauen ihm. Hauptsache, wir legen alles in seine Hände, befehlen uns seiner Obhut. Dann gibt es auch für uns ein gutes Ende und einen neuen Anfang. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Gott hat keine Freude daran, uns der Strafe zuzuführen, die wir verdient haben. Er schlägt die Tür nicht zu, sondern hält sie weiterhin für uns geöffnet. Er hält sie geöffnet und wartet darauf, dass wir umkehren, dass wir uns wieder ihm zuwenden. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir heimkehren zu ihm. Und das dürfen wir. Das dürfen wir, solange wir auf dieser Erde leben. Gott hat seine Arme weit ausgebreitet, um all seine verlorenen Söhne und Töchter wieder willkommen zu heißen. Und er freut sich riesig über jeden Sünder, der sich rufen lässt und umkehrt von seinen verkehrten Wegen. Und Gott schickt Boten in dieser Welt, die den Menschen diese befreiende Botschaft verkündigen. Diese Botschaft, die da lautet: Gott nagelt euch nicht auf eure Schuld fest. Wendet euch ihm aufs Neue zu, weil er sich euch schon längst zugewandt hat. Lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat euch lieb und er will nicht, dass ihr zugrunde geht. Er will nicht euren Tod, sondern möchte, dass ihr das Leben und volle Genüge habt. Darum folgt seinem Ruf. Gott will uns retten. Dazu sendet er sogar seinen Sohn in die Welt. Christus sagt von sich selbst, ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er gibt keinen auf. Er handelt wie ein guter Hirte. Hat sich ein Schaf seiner Herde verirrt, dann geht er ihm nach, sucht es und scheut dabei keine Gefahren, bis er es wiedergefunden hat. Er setzt alles daran, um uns zu heilen und wieder zurechtzubringen. Er opfert sogar sein Leben, um uns vom ewigen Tod zu bewahren. Die Arme, die Christus am Kreuz ausbreitet, deuten hin auf die Arme unseres himmlischen Vaters, der uns einmal für immer bei sich bergen möchte. Und so zeigt uns das Kreuz den Weg zum Leben. Christus befreit uns von allem, was uns von Gott trennt. Wir können die Lasten, die wir im Laufe unseres Lebens angehäuft haben, nicht selber loswerden. Sie kleben an uns wie angewachsen. Wir können unsere Vergangenheit nicht abschütteln, so gerne wir das auch manchmal möchten. Wir können uns nicht selbst erlösen. Aber Christus bietet uns Erlösung an. Wenn wir uns ihm anvertrauen, dann befreit er uns von dem, was uns niederdrückt. Christus richtet uns wieder auf. Werft von euch alle Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist, sagt Gott durch seinen Propheten Hesekiel. Damals stand das Erlösungswerk Christi noch aus. Wir dürfen uns heute darauf als eine Tatsache berufen. Jesus Christus hat uns durch sein Kreuz erlöst, hat die Lasten von uns genommen und macht uns zu neuen Menschen, die mit seiner Hilfe neu anfangen dürfen. Wenn wir zu ihm umkehren und ihn in unser Leben hineinlassen, dann schafft er selbst in uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Niemand ist heute schon für immer verloren. In Christus steht uns der Weg ins Leben offen. Gott sagt, ich habe kein Gefallen am Tod des Sterbenden. Darum bekehrt euch, so werdet ihr leben. Ich schließe mit einem Gebet von Augustin. Gott, von dir sich abwenden heißt fallen. Zu dir sich hinwenden heißt aufstehen. In dir bleiben heißt sicheren Bestand haben. Gott, dich verlassen heißt sterben. Zu dir heimkehren heißt neu zum Leben erwachen. In dir weilen heißt leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.